Herzlich willkommen bei einer weiteren Geschichtenreise.
Heute machen wir uns auf den Weg nach Nord- und Ostböhmen, ins Gebiet zwischen Reichenberg und Königgrätz. Es hat allerdings nicht viel gefehlt, als dass ich heute sagen könnte, zwischen Friedland und Königgrätz.
Oder an der Grenze mit dem Friedlandherzogtum. Aber das sind schon absolute Wenn und Aber. Wir spielen auf die berühmte Figur von Albrecht von Waldstein, Wallenstein genannt, an, der mit dieser Region im 17. Jahrhundert Großes vorhatte.
Aber schön der Reihe nach. Für die Achse der heutigen Wanderung wählten wir den erst kürzlich geschaffenen Wallfahrtspfad Via Sacra aus, der die Städte in den Grenzgebieten Tschechiens, Polens und Deutschlands verknüpft.
Das kann uns auf diesem Gebiet nicht überraschen. Die gesamte Region war lange Jahre überwiegend deutsch, zum Beispiel in Liberec, das damals ausschließlich den deutschen Namen Reichenberg trug, waren vor dem Ersten Weltkrieg lediglich 7% der Bevölkerung Tschechen. Vergessen wir auch nicht, dass die deutsch-polnische Grenze vor dem Zweiten Weltkrieg viel weiter östlich lag.
In Reichenberg liegt die einzige in Mitteleuropa nach dem Zweiten Weltkrieg gebaute Synagoge. Der modern begriffene Bau hat einen Dreiecksgrundriss, der die Hälfte des Davidsterns symbolisiert. Sie wurde in den Jahren 1997 bis 2000 im Gelände der regionalen Wissenschaftsbibliothek erbaut, die an der Stelle der ehemaligen Neurenaissance-Synagoge entstand.
Reichenberg spielte bis zum 19. Jahrhundert neben Friedland nur die zweite Geige. Der erste Steinbau in der Stadt war die St. Antoniuskirche aus dem Jahr 1579. Die goldene Periode trat für Reichenberg im 18. Jahrhundert ein, als es zur Entwicklung der Textilindustrie kam und die Stadt zur größten Manufakturstadt des Königreichs Böhmen wurde. Das Paradox ist, dass die Tuchproduktion in dieser Stadt von Friedlandherzog Albrecht von Waldstein eingeführt wurde, der Uniformen für seine Privatarmee nähen ließ.
Die Via Sacra geht durch 16 Orte hindurch. Auf dem Gebiet der Tschechischen Republik gibt es 4 davon. Die Barockkirche des Besuchs der Heiligen Jungfrau Maria in Haindorf, die romanische Sankt-Stislava-Kapelle der Johanniter in Böhmisch-Eicher, die Sankt-Anna-Kapelle in München-Kretz und die Sankt-Laurentius- und Sankt-Stislava-Basilika in Deutschgabel.
Lass uns zum Beispiel mit Deutschgabel beginnen. Der Ort liegt 27 Kilometer westlich von Reichenberg. Die adelige Stislava von Lemberg stiftete hier ein Dominikanerkloster mit einem Lazarett und der St. Laurentius-Kirche, wo sie zuletzt beigesetzt wurde. Außer, dass sie hier oft zum Beten kam, half sie auch Kranke zu pflegen und Arme sowie Pilger zu betreuen.
Man kann sagen, dass die heilige Stislava die Vertreterin aller 3 mittelalterlichen Stände war. Über ihren Vater schrieb ein alter Chronikführer, der sehr vom Aussehen her an einen Ritter erinnerte, aber vom Herzen her Mönch war. Seine Tochter war vom Aussehen, Stil und Ursprung eine Edelfrau, aber vom Herzen eine Gottesdienerin. Und sie führte auch die niedrigste Rolle aus. Sie handelte als demütige Dienerin aller Kranken, Armen und Bedürftigen. Es gab zum Glück, und gibt es immer noch, Menschen, die von ihrem Reichtum Almosen für Arme spenden. Das machte Frau Stislava auch. Aber sie machte noch mehr. Wegen dem Dienst für Bedürftige setzte sie, eine Adlige, ihre Hände und ihre eigene Arbeit ein und opferte ihre Zeit. Nicht nur, dass sie mit diesen Menschen Mitleid hatte, sondern sie half persönlich dabei, ihren Hunger und Durst zu stillen, sie zu waschen und schwere Wunden zu verbinden.
Schon kurz nach ihrem Tod wurde Stislava als Heilige verehrt. Zur wirklichen Heiligsprechung kam es erst 1995. Der von ihr gestiftete St. Laurentius-Kirche und nun auch St. Stislava-Kirche wurde damals der Titel Basilica Minor verliehen. Bei der Pilgerfahrt, die alljährlich am letzten Samstag im Mai stattfindet, ist auch das weitläufige Kellergeschoss der Kirche mit der Gruft der heiligen Stislava und die Galerie mit Szenen aus ihrem Leben zugänglich.
Der zweite Halt ist Böhmisch-Eicher. Obwohl es sich um ein kleines Städtchen handelt, gehört es zu den ältesten Sitzen in Nordböhmens, das dank seiner Lage einen strategischen Punkt für den Handel sowie Kriegszüge darstellte. König Wenzel I. entschied sich, den Handelsweg mit einer Reihe von Kommenden bzw. Sendegesellschaften abzusichern. also mit Sitzen des Johanniter-Ritterordens.
Diese Klöster hatten auch eine halbmilitärische Aufgabe und waren verpflichtet, Pilger zu betreuen. Aus der ursprünglichen Johanniter-Kommenda ist heute ein Schloss geworden. Und man kann auch die Kirche der Herabsendung des Heiligen Geistes oder die Kirche zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit besuchen.
Bis in die 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wurde vermutet, dass die Kommenda die Hussitenkriege nicht überlebte. Bei einer bautechnischen Untersuchung des Schlosses wurde aber das Originalkloster wiederentdeckt. Die romanische Johannes der Täuferkapelle, der romanisch-gotische Saal und ein kleinerer Konventsaal wurden zugänglich gemacht. Das Alter der romanischen und gotischen Denkmäler ist in den tschechischen Ländern ein Unikum.
Ferner befindet sich auf dem Via Sacra-Pfad, bloß 10 Kilometer von Friedland entfernt, ein weiterer sehenswerter Ort, Haindorf. An der Stelle der kleinen Holzkirche aus dem 14. Jahrhundert steht heute eine großartige Barockbasilika des Besuchs der heiligen Jungfrau Maria. Die wertvollsten Gegenstände dieses Marienwallfahrtsorts sind die gotische Madonna-Holzskulptur aus dem Jahr 1380 und auch der Feldaltar des Albrecht von Waldstein oder der Illusionsaltar des Jesuiten Josef Gramolin. Zu sehen ist auch die einzigartige Haindorfer Krippe aus dem 18. Jahrhundert, die die Szenen aus dem Leben der Franziskaner in der Umgebung von Haindorf erfasst.
Moment, was kann man sich unter einem Illusionsaltar vorstellen?
Tja, das ist ein komplizierter kunsthistorischer Ausdruck. Einfach gesagt, es ist ein an die Wand gemalter Altar.
Unser letzter Halt auf der Via Sacra-Route ist die St. Anna-Kapelle in München-Grätz. Diese wurde in den Jahren 1723 bis 1724 in der Nachbarschaft des Münchengrätzer Schlosses und des Kapuzinerklosters aus dem 17. Jahrhundert erbaut. Ihr Innenraum ist reichlich verziert und es ist hier die Gruft des Albrecht von Wallenstein untergebracht. Man findet hier auch ein Lapidarium mit wertvollen Skulpturen von Platzer, Braun und Jelinek.
Wallenstein ist eine faszinierende Figur der tschechischen Geschichte. Seine Schicksale würden mindestens für einen Hollywood-Film-Bestseller reichen. Auf den Gipfel seiner Macht beabsichtigt er, seinen eigenen Staat zu gründen. Das Friedland-Herzogtum war auf der Landkarte noch erhalten, wurde aber vom Gebietsplan abgetrennt, was de facto bedeutete, dass es kein Bestandteil des Königreichs mehr ist. Allerdings, kurz vor dem Erreichen dieses Ziels, wenn man Wallensteins Ziel nur darauf beschränken will, erwischen ihn die Hofintrigen, das fortgeschrittene Syphilis-Stadium und schließlich auch der gewaltsame Tod in Eger.
Das prunkvolle Zentrum des Friedland-Herzogtums sollte Jitschin werden, wo Wallenstein die Errichtung eines Bistums, einer Universität und eines Parlaments vorsah. 1625 lud er nach Jitschin Jesuiten ein, die hier nicht nur ein Kollegium, sondern auch ein Seminar, ein Gymnasium und ein Lazarett stifteten. Die Region wurde nicht durch Steuern belastet und wurde deshalb auch Terra Felix, glückliches Land, genannt. Während überall der Dreißigjährige Krieg tobte und die tschechischen Länder eine tiefe Krise durchmachten, erlebte Jitschin eine intensive Blütezeit.
Italienische Architekten begannen 1627 die Barockkirche des heiligen Jakobs des Größeren zu bauen, die zu einer Bischofskathedrale werden sollte. Die Kirche im Stil des italienischen Manierismus ist ihrer Art nordwärts von den Alpen die erste. Der Rahmenhauptaltar enthält ein St. Jakob-Gemälde. Über den Toren stehen seitlich die St. Peter- und Paul-Skulpturen. Erst vor kurzem wurde klar, dass dieses Gemälde sowie der Hauptaltar auf den berühmten Barockmaler Karel Škréta zurückzuführen sind.
Zur Gründung des Bistums kam es jedoch nicht. Und die monumentale Kathedrale konnte erst um ein paar Jahrtausende später fertiggestellt werden. Erwähnenswert sind die Glocken. Diese wurden für die Kirche erst 1992 angeschafft. Jetzt fällt mir irgendwie auf, dass wir bislang nur über die Katholiken sprechen. In der Jitschiner Kirche wurden jedoch vor der Tobsucht Wallensteins Gottesdienste 150 Jahre lang für beide Konfessionen, Katholiken und Hussiten, gelesen. Und schließlich gehörte auch der Generalissimus Wallenstein ursprünglich zur Brüdergemeinde.
Von Jitschin kann man zum Beispiel nach Rwenskau bei Turnau fahren. außer der gegen Ende des 16. Jahrhunderts teilweise reparierten gotischen St. Wenzelskirche kann man hier einen einzigartigen Glockenturm mit sogenannten rebellischen Glocken bewundern. Den ursprünglichen Glockenturm steckte 1629 das Heer in Brand, das zur Bekämpfung der örtlichen lutherischen Rebellion gegen Frondienste war. Im neuen Glockenturm wurden zum Gedenken an die Rebellion drei Glocken mit dem Glockenklöppel nach oben und gebracht. Die Rebellen töteten damals einen Jesuitenmissionar und dem Tode entgingen sie nur so, dass sie zum katholischen Glauben wechselten.
Brr, und wir wechseln bitte das Thema und sprechen über etwas Netteres.
Ein einzigartiges Baudenkmal ist die gezimmerte Einschiffkirche des heiligen Johannes des Täufers aus dem Jahr 1553, erbaut durch Utraquisten in Slawniow, das etwa 10 Kilometer von Gutenfeld in Richtung polnische Grenze liegt. Im Innenraum erhielt sich eine wertvolle Veranschaulichung der Renaissance-Volksmalerei des 16. Jahrhunderts. In der Kassettendecke gibt es verschiedene Ornamente und auf dem Hauptbalken Apostelfiguren aus dem Jahr 1705. Der Renaissance-Glockenturm ist im Oberteil mit einer Holzverschalung versehen.
Das ist schon besser.
Gutenfeld, das Alois Jirasek im Roman F.L. Weg erfasste, war vom Hussitentum sehr beeinflusst. Ende des 15. Jahrhunderts hat sich die Mehrheit der Bevölkerung zu einer der beiden Hauptkonfessionen gemeldet. Außerdem war hier auch die Brüdergemeinde. 1628 nahm die Stadt am Aufstand gegen die beginnende Katholisierung teil. Und geheime Protestanten konnten sich sowohl hier als auch in der Umgebung bis zur Toleranzzeit behaupten.
Besuchen können wir hier das Barockrathaus, die zum Barockstil umgebaute St. Wenzelkirche, das Geburtshaus des Volkserweckers František Vladislav Heck oder den Judenfriedhof und im ehemaligen Rabbinerhaus, heute das Stadtmuseumsgebäude, das einzige zugängliche Mikwe in der Tschechischen Republik. Ziemlich protestantisch war auch die königliche Mitgiftstadt Königgrätz, die auch der Sitz des katholischen Bistums ist. Zum Fürstensitz und Verwaltungszentrum Ostböhmens wurde die Stadt bereits Ende des 10. Jahrhunderts nach der Vereinigung der tschechischen Stämme unter der Regierung der Premisliden.
Nach dem Dreißigjährigen Krieg kamen nach Königgrätz Jesuiten, um die hiesige Bevölkerung zum Katholizismus zurückzubringen. Auf dem Stadtplatz wurden damals ein monumentaler Bau der Kathedrale St. Maria Himmelfahrt mit einem Kollegium, eine neue Pestsäule und anstelle der ehemaligen Burg die Kirche des Rekatholisierungsschirmherrn Johann Nepomuk erbaut. Eine ausdrucksvolle Barockspur hinterließ in der Stadt Johann Blasius Santini.
Die Hauptkirche der Königgrätzer Diözese ist die spätgotische Basilika des Heiligen Geistes. Diese wurde zu Beginn des 14. Jahrhunderts von der Königin Elisabeth Richza von Polen gestiftet, die sich in Krakau inspirieren und den Dom aus roten Ziegeln bauen ließ. Während der Hussitenkriege, als Königgrätz das Orebitenzentrum war, wurde in diesem Dom auch Jan Šiška vorübergehend beigesetzt.
In der unmittelbaren Nachbarschaft der Kathedrale liegt die St. Kliment-Kapelle. Sie ist wahrscheinlich eine der ältesten Kirchen Tschechiens. Legendengemäß ließ sie der tschechische Fürst Borivoj nach seiner Taufe im 10. Jahrhundert bauen.
Von den nicht-katholischen Tabernageln machen vor allem der Josef-Gotschar-Komplex, St. Ambrosius-Kollegium genannt, aus den Jahren 1926 bis 29 oder die Sezessionskirche des heiligen Nikolaus auf sich aufmerksam. Und zu finden ist hier auch eine Judensynagoge.
Und in Königgrätz nehmen wir von Ihnen für heute Abschied. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag und freuen uns bei weiteren Geschichtenreisen auf ein Wiederhören.